mehr.
Schönen guten Morgen.
Für alle, die sich gefragt haben, kann ich schon kommen, kann ich nicht kommen, wird es zu voll. Besonders in den Vorderen gibt es durchaus ein paar freie Plätze mit mehr als einem Platz Sicherheitsabstand. Zum nächsten, also für den nächsten Sonntag, könnt ihr beruhigt sein, ihr könnt ruhig kommen, keinerlei. Große Gefahren, mehr als drei D-Regeln eingehalten. Ich freue mich riesig, so viele von euch zu sehen, live und in Farbe und uns zu hören, auch live. Einen möchte ich ganz besonders begrüßen, nämlich einen Gast aus unserer nördlichen Schwestergemeinde in Skandinavien, Lüde. Genau, ich habe ein paar Monate, während ich in Stockholm gearbeitet habe, bei den Lindfels gewohnt. Ganz, ganz tolle Familie, Lüde, bitte. So, vielleicht staunt der eine oder andere, dass ich schon wieder dran bin. Es liegt daran, dieses Mal ein regulärer Predigtslot, beim letzten Mal habe ich nur vertreten. Und ich hatte beim letzten Mal versprochen, wir machen einen ganz tollen Workshop zum Thema Überwältigung überwinden. Überwältigung überwinden, wie ihr gemerkt habt, so gewisse technische Schwierigkeiten hatten wir noch nicht überwunden. Wir wollten so Connections machen, die Kontaktaufnahme klappte nicht ganz. Jetzt, wo wir die richtige Telefonnummer haben von Barry, hat das Ganze spürbare Fortschritte gemacht. Geplant war eigentlich der 25.11., jetzt stellen wir fest, dass es gelingt. Aber ihr kriegt dann der Gemeinde mitgeteilt, hat es dann endlich stattfindet. Bis dahin dachte ich mir, ich nutze die Gelegenheit, diese Predigt fortzusetzen mit Überwältigung überwinden. Dazu gibt es endlos viel zu sagen, natürlich aus der Bibel. Wir haben deshalb extra beschlossen, wir wollen eine Workshop-Serie ausmachen. Da wollen wir nicht tief gehen. Da wollen wir uns Zeit nehmen, tief in die Bibel einzusteigen. Jeder Predigt natürlich ist der Zeitrahmen ein bisschen begrenzt. Und ehrlich gesagt, wenn Maske sinkt, dann steigt der CO2-Gehalt im Blut. Also es lässt die Konzentration nach. Vielleicht ist das dann besser. Anyways, über welche überwinden? In Römer 8, 37 steht, wir sind mehr als Überwinder. Und genau darum geht es hier. Überwältigung hat viele verschiedene Gründe. Häufig machen wir uns Sorgen. Je nach Charakter mehr das eine, mehr das andere. Für andere sind Dinge viel Neues und viel Veränderung. Große Stressfaktoren, die uns überwältigen können. Enttäuschung und Verluste verarbeiten ist ein weiterer Stressfaktor, wo man dann halt überwältigt sein kann. Für mich ganz besonders Zeitdruck. Vor Klausuren, also das bin ich jetzt nicht mehr, aber vor einem Projektabgabetermin für andere für Klausuren, Zeitdruck, immer hier so ein Stress, dass er leicht überwältigen kann. Wir haben beim letzten Mal schon gesagt, da wir in der Reihe sind, Jesu Gleichnisse, es gibt eine Parabel, ein eigenes Gleichnis in Lukas 11. Vers 24. Hier steht, wenn der unreine Geist von einem Menschen ausgefahren ist, so durchstreift er dürre Steppen. Er sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will wieder zurückkehren in mein Haus, aus dem ich fortgegangen bin. Und wenn er kommt, so findet er es gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt sieben andere Geister mit sich, die böser sind als er selbst. Und wenn sie hineingekommen sind, wohnen sie darin. Und es werden mit diesen Menschen ärger als noch zuvor. Die Stelle hatte ich beim letzten Mal schon benutzt, weil es der Einstieg ist über die Parabeln und Gleichnisse Jesu. Wir sehen hier ein wichtiges Prinzip. Und das Prinzip ist etwas, was man heute häufig als Thema nimmt, nämlich hier geht es darum, jemand hatte einen Geist, etwas, was ihn besessen und beherrscht hat. Das kann Angst sein, das kann Überwältigung sein, das kann auch Gier sein, das kann alles Mögliche sein. Haben Sie sich mit Gott beschäftigt, der Geist ist vielleicht weg, stellt man plötzlich fest, was die Akustik sich ändert, stellt man plötzlich fest, wow, man kann nicht nichts denken. Physiker sprachen, ein Vakuum ist kein stabiles Gleichgewicht. Man kann ja nichts denken. Wenn ein Vakuum da ist, wird man anfangen, an irgendwas anderes zu denken. Die Frage ist, womit fülle ich denn meine Gedanken auf? Leider ist es nicht so, dass man die so richtig bewusst steuern könnte. Meistens kommen alle möglichen Dinge, die einen gerade wahnsinnig beschäftigen. Die kommen einem in den Kopf, man fängt an drüber nachzudenken und man denkt noch mehr drüber nach und noch mehr drüber nach. Und man ärgert sich richtig, dass man ständig über das gleiche blöde Zeug nachdenkt, wo man denkt, das ist es echt nicht wert. Sei es der nervige Kollege, nicht dass ich vielleicht hätte. Sei es der nervige Kollege, vielleicht habt ihr Ärger mit einem Nachbarn, der Stress macht, oder gar mit einem Prof oder Lehrer, der halt anstrengend ist. Es ist immer wieder die gleichen Gedanken, immer wieder in den Kopf kommen. Und dann ist die Frage, wie komme ich da nicht raus? Und Gott hat einen Plan dafür. Und ich habe mir ein Buch rausgesucht, eins meiner definitiven Lieblingsbücher. In dem steht die längste Predigt der Bibel. Wer weiß, was die längste Predigt der Bibel ist? Die Bergpredigt hat 3 Kapitel, aber es ist es nicht.
Gefragt, ich kann das.
Tja, wie gesagt, ein CO2-Gehalt. 5. Mose, 33 Kapitel Predigt am Stück. Super Sache. Was ist das für eine Predigt? Nun, die Situation ist folgende. Das Volk Israel wurde von Gott aus Ägypten rausgeführt. Ungefähr 40 vor Christus. Und dann sind sie durch die Wüste gezogen, an die 40 Jahre. Die ganze Generation, die damals aus Ägypten ausgezogen war, ist nach diesen 40 Jahren nach und nach verstorben. Eine Generation ist da, die sind aufgewachsen damit, dass sie durch die Wüste zogen. Danach sind sie durch die Wüste gezogen und anschließend weiter durch die Wüste gezogen. Die wissen nicht, wie das damals war in Ägypten. Die haben mal die Storys gehört von den Alten und ihren Eltern und den noch Älteren. Die Storys aus Ägypten, die Sklaventreiber, die sie geschlagen haben, aber noch die angenehmeren Storys, weil wir wissen, die Erklärung, die Vergangenheit wird ja immer schöner, je länger sie zurückliegt, dass es da immer so viel zu essen gegeben habe, vermeintlich. Es ist ein Land, wo es immer reichlich Wasser gibt, durch den Nil und in der Wüste gibt es natürlich immer ganz so viel Wasser. Da konnte man verschiedene Sachen anbauen und auch Kräuter, um das Essen besser zu würzen. Die haben halt viele Geschichten gehört. Und dann haben sie halt in ihrem Unterricht, es gab zwar nicht so ein Schulsystem wie heute, aber was sie gelernt haben, waren die 613 Gebote aus den 5 Büchern Mose, also das, was jetzt die 5 Bücher Mose sind. 613 Gebote, 248 Gebote, 365 Verbote, das haben sie dann alles gelernt. Das ist eine Mischung von dem, wie man seinen Glauben lebt, von Sanitätsgesetzen, also Hygienegesetzen, so wie wir sie im Moment dann auch praktizieren müssen. Es sind Gebote darüber, was man essen und nicht essen darf. Es sind Gebote darüber, wie halt Gottesdienste auszusehen haben in der Stiftshütte und wie die Priester gekleidet sein müssen. Ein Riesenstapel, und das mussten sie auswendig lernen. Das Einzige, was so ein bisschen fehlte, war, was soll das eigentlich alles? Man ist damit aufgewachsen, man denkt, das ist halt so, man kennt überhaupt gar nichts anderes, man hört so die Geschichten, das sei in Ägypten damals irgendwie ganz anders gewesen oder so. Im Weg durch die Wüste haben wir nicht viel Kontakt zu Nachbarvölkern. Es war eine neue Generation, die sich gefragt hat, ja, wir sind damit aufgewachsen, was soll das eigentlich? Und vieles davon beantwortet Mose ja drin. Häufig und häufiger als in anderen Büchern findet hier drin, das macht Gott damit. Und man denkt so, okay, er erklärt mal, was das Ganze jeweils soll. Dieses Gesetz ist kein Selbstzweck, das kommt nicht von einem bösen Gott, der einen Machtbedarf hat und sagt, ich sage euch jetzt, wo es lang geht. Es kommt von einem wohlwollenden Gott, der unser Bestes will. Darum geht es viel in diesem Buch und natürlich geht es um das Thema Überwältigung. Ein Volk, das durch die Wüste zieht, hat andere Probleme als wir. Also die hatten kein Problem mit Übergewicht, anders als ich vielleicht. Die hatten kein Problem damit, dass sie nicht wissen, was sie zu Weihnachten verschenken sollten, weil der Überfluss einfach zu riesig ist. Die hatten kein Problem damit zu sagen, Mai, hier gibt es 90 verschiedene Studiengänge und in Berlin über 20 Hochschulen, wo will ich denn mal studieren? Solche Probleme hatten die nicht. Es waren eher die umgekehrten Probleme. Wo finde ich genug Essen? Wie wird das denn in Zukunft mal werden? Wir sollen das gelobte Land einnehmen. Das ist super. Wir waren Sklaven, danach sind wir in die Wüste gezogen. Wir können weder Waffen herstellen, noch haben wir jemals gelernt, sie zu benutzen gegen eine feindliche Armee. Also Strategie gelernt, als Generäle haben wir irgendwie auch nicht so richtig, aber wir nehmen Land ein. Super Sache. Viele Dinge, über die das Volk hier überwältigt sein konnte. Andere Dinge als bei dir, vom Qualitativen, jeder Dinge, die ihn stressen, jeder Dinge, die ihn beunruhigen. Für das Volk Gottes damals
war es eine andere Situation als für uns. Vom Qualitativen, was dir Sorgen macht, unterscheidet sich relativ wenig. Wenn du zurückdenkst, vor ein paar Jahren waren es wahrscheinlich andere Dinge. Zu meinen Studienzeiten war es halt, der Prof strengt mich an, die Zeiten sind vorbei, dann gab es halt den bösen Konzern, der wildes Zeugs gemacht hat. Dann war der große Vorstandsvorsitzende weg, dann war das vorbei und es kam das Nächste. Die hatten andere Probleme, das Grundgefühl war durchaus ähnlich. Und jetzt kommt Mose und gibt ihnen Antworten, was Gott dazu sagt, im 5. Mose, Kapitel 6. 5. Mose 6. Wir fangen mal an in Vers 1. Sehr strukturell. So, 6 Vers 1. Dies sind die Gebote und Gesetze und Rechte, die der Herr, euer Gott, geboten hat, dass ihr sie lernen und tun sollt, in dem Lande, in das ihr zieht, es einzunehmen. Damit, damals erste, damit du dein Leben lang den Herrn, deinen Gott, fürchtest und all seine Rechte und Gebote hältst, die ich dir gebiete, du und deine Kinder und deine Kindeskinder, auf das du lange lebst. Hier ist das erste Prinzip, was Gott dazu eingeführt hat. Er sagt, also pass auf, hier gibt es diese ganzen Gebote, aufgeschrieben in der Bibel. Damals hatten sie nur die ersten 5 Bücher Mose, die waren noch nicht mehr ganz aufgeschrieben. Aber das ist das, was sie gelernt haben. Und Gott sagt, das habe ich für euch produziert und aufschreiben lassen, damit ihr es lernt und auch umsetzt. Und das Ziel davon ist nicht, dass er sagt, jetzt sagt mir schon wieder einer, was ich zu tun habe. Das Ziel ist, dass ihr lange lebt. Jetzt denken wir so, naja, lange lebt. Fragt sich jetzt, wie war denn die Lebenserwartung damals? Also nicht 80 Jahre wie bei uns. Klar, die Kindersterblichkeit war ein Drittel wie überall auf der Welt. Das heißt, wenn du 6 Kinder hattest, sind im Schnitt 2 gestorben. Das war aber normal weltweit. Die Lebenserwartung war weit, weit unter dem, wie überall anders, weil 40 Jahre zuvor waren sie aus Ägypten raus. Von den 600.000 Mann plus Frauen und Kinder, die ausgezogen sind, hatten noch 2 überlebt. Also die Lebenserwartung war echt niedrig. Und er sagt ihnen, ich will, dass ihr das tut, damit ihr lange lebt. Das war für die ein großes Thema. Für uns im Moment nicht so sehr, wenig von uns denken ständig drüber nach, boah, vielleicht sterbe ich jetzt demnächst oder so. Für die war das eins der Stressthemen. Damit du lange lebst. Und wo? In dem Land, wo du hingehst. Die sind durch die Wüste marschiert. Das ist uns ziemlich fremd. Wir sind keine Nomaden. Wenn man beruflich viel unterwegs ist, mag man sich vielleicht so fühlen. Aber wir sind keine Nomaden. Er hat ihnen gesagt, ihr kommt in ein Land und das gehört dann euch. Jetzt zieht ihr durch eine Wüste und davor wart ihr Sklaven im Land, was nicht euers war. Da wart ihr Fremdlinge. Jetzt bringe ich euch in ein Land und ich möchte, dass ihr da eure Probleme gelöst kriegt. Die, die euch jetzt so stressen, für die war es die Lebenserwartung. Und er sagt, das Ziel dieser Gebote ist lernen und umsetzen mit dem Ziel, da könnt ihr hinkommen, da könnt ihr dann lange leben. Und weiter geht's, ab Vers 3. Israel, du sollst es hören und festhalten, dass du es tust, auf dass es dir wohlgehe. Und du groß an Zahl werdest, wie der Herr, dein Gott, dir zugesagt hat, in dem Lande, darin Milch und Honig fließt. Auf dass es dir wohlgehe. Gottes Absicht hierhinter ist, lest das und setzt es um, damit es euch gut geht. In dem Land, wo Milch und Honig fließt. Wo wir so denken, ja, habe ich schon als Kind gehört, das Land, wo Milch und Honig fließt halt. Ne? Ja, wir hätten heute gesagt, das Land, wo ständig die Sonne scheint und wo es eine richtig schöne, lange Küste gibt. Ja, die sind durch die Wüste gezogen, da gab es keinen Honig. Die sind durch die Wüste gezogen, da hat man nicht wahnsinnig viele Tiere gehabt, die Milch geben könnten. Das war eines der Dinge, das die beschäftigt hat. Wenn wir darüber nachdenken, oh, ich habe ein Problem, der Klempner kommt und kommt nicht und so weiter, dann nehme ich den nächsten und der kommt nicht. Was auch immer mein Problem ist, was mich gerade so umtreibt, was mich vielleicht überwältigt. Für die war es die Frage, vielleicht kann ich mal irgendwas außer Manna essen und vielleicht das eine oder andere, was ich so an Milch habe. Und hier geht es darum, das Land, wo Milch und Honig fließt. Und für die waren es die Dinge, die sie überwältigt haben. Für uns sind es andere Dinge. Für jeden von uns ein bisschen anders. Das Land, wo Milch und Honig fließt, das ist Gottes Absicht. Darum dieses ganze dicke Buch. Darum so viele Regeln, wo man sagt, warum eigentlich? Und es ist spannend. Also ich kann dich ermutigen, lies es mal durch mit dem Blick, was hat sich Gott für mich dabei gedacht? Natürlich ist es geschrieben an eine etwas andere Kultur, in eine Kultur, wo die Kindersterblichkeit ein Drittel war. Also irgendwie, ja, dass ein Mensch stirbt, war mehr oder weniger alltäglich für Leute. Also es gibt Dinge drin, die uns kulturell fremd sind, wie Todesstrafe. Wir denken, das haben die damals völlig unproblematisch gesehen, weil der Tod so alltäglich für die war. Aber vieles davon, hier erklärt Gott, was das Ganze soll. Und dass das Ganze soll, dass es euch gut geht im Land, wo ihr hinzieht. Höre Israel. Weiter geht's ja, Vers 4. Höre Israel, der Herr ist euer Gott, der Herr allein. Und du sollst Gott, den Herrn, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzer Kraft. Und hier ist das nächste Prinzip. Von ganzer Seele, von ganzem Herzen, von ganzer Kraft. Alles, was wir halbherzig machen, geht ja immer so ein bisschen unter. Was man von ganzer Seele und ganzer Kraft macht, das beschäftigt einen. Das sind die Dinge, die hängen bleiben. Da ist so die Frage, woran denkst du, wenn du gerade Leerlauf hast? Vielleicht sitzt du beim Frühstück und du denkst über irgendwas nach, irgendwelche Gedanken kommen. Vielleicht regst du dich über die Corona-Politik auf oder über die Dinge, die im Bundestagswahlkampf gesagt wurden oder die gerade jemand auf Facebook gepostet hat. Die Dinge, die immer wieder in den Kopf kommen, je mehr wir uns mit Gott beschäftigen, desto mehr ist das, was uns in den Kopf kommt. Ich entsinne mich, ich habe immer fleißig Marty Solomon gehört mit dem Bema-Podcast. Danach habe ich mal gesagt, ich muss mal einen richtigen, dicken Bibelkommentar zum 1. Mose lesen. Ja, schon als Kind immer gehört, kam mir zu den Ohren raus, immer die gleichen Geschichten. Schon als Kind gehört, als Jugendlicher gehört, als Christ gehört, jahrzehntelang. Das erste Mal bin ich richtig eingestiegen, dachte so, wow, was da alles drinsteckt, der Hammer. Das erste Mal habe ich mich beschäftigt, wo ist der Jakob langgezogen? Ach, guck mal an. Plötzlich wurde das Ganze ein bisschen lebendig. Man hat das Gefühl, man kennt diese Menschen so irgendwie wie sowas wie persönlich. Es war eine Zeit, wo ich mal angefangen habe, drüber nachzudenken, während ich mit den Hunden draußen war oder was auch immer, was ich in diesem Buch gelesen habe und nicht, was mich beruflich umgetrieben hat. Gott lieben von ganzem Herzen. Und du sollst diese Worte, hier ab Vers 6, sollst diese Worte, die ich dir heute gebiete, dir zu Herzen nehmen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du unterwegs bist, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und ich glaube, das ist einer der Schlüssel. Wovon rede ich? Und es ist total spannend, aus dem Überfluss des Herzens spricht bekanntlich der Mund. Also sprich, das, was mich beschäftigt, darüber rede ich auch. Für die einen Urlaub, für die nächsten Sport, für die dritten das Wetter. Und all das sind ja auch feine Dinge. Die Berufswahl, was auch immer gerade ansteht, das, was mich beschäftigt, darüber rede ich. Und darum hat er gesagt, ich will, dass ihr das euren Kindern einschärft. Dass ihr darüber redet, morgens und abends, wenn das euer Thema ist. Dann wird es euch beschäftigen, das füllt euch auf. Und das Spannende ist, das ist genau das, was dann halt die bösen Geister, das andere, was euch permanent bedrückt, verdrängt. Die Frage ist, worüber rede ich? Was ist mir wichtig? Und er sagt hier dem Volk Israel, das eine ganz, ganz ähnliche Situation in vielerlei Hinsicht hatte wie wir. Nicht vom Physischen, von dem, was sie beschäftigt hat. Da liegt der Hase im Pfeffer. Worüber rede ich? Und er sagt, ich will, dass ihr morgens und abends drüber redet, ob zu Hause oder unterwegs. Bringt es euren Kindern bei, denn dann werdet ihr über das nachdenken, was tatsächlich wichtig ist. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Wer mal Bilder gesehen hat von den Tefillin, es gibt so kleine Kästchen mit Mini-Schriftrollen drin, die sich viele orthodoxe Juden tatsächlich an den Arm binden, ne, mit so breiten Lederstreifen oder auch hier um den Kopf, der dann so vor der Stirn ist, wo sie das ernst meinen und sehr, sehr wörtlich mal umsetzen und sagen, ich will, dass das Wort Gottes tatsächlich für mich wirklich präsent ist. Einer der Schlüssel, wo Gott gesagt hat, das ist kein Selbstzweck, das ist nicht, weil man das macht, das ist, damit es dir wohl ergehe im Land, wo du hinziehst. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Und wenn dich nun der Herr, dein Gott, in das Land bringen wird, von dem er deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, ist dir zu geben große und schöne Städte, die du nicht gebaut hast, Und Häuser voller Güter, die du nicht gefüllt hast. Und ausgehauene Brunnen, die du nicht ausgehauen hast. Und Weinberge und Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast. Und wenn du nun isst und satt bist, so hüte dich, dass du nicht deinen Herrn vergisst, der dich aus Ägypten, aus der Knechtschaft geführt hat. Hüte dich, dass du nicht vergisst. Und er sagt, wenn es dir dann richtig gut geht, und ich denke so, das passt so voll auch auf mich und auf die Gesellschaft, in der wir sind. Wir sind so selbstgefällig mit dem, was wir uns erarbeitet haben. Ich habe hart gearbeitet und dadurch meinen Masters und mein Diplom und meinen Doktortitel und sowas bekommen. Ist auch richtig, ist nicht mein Verdienst, dass ich hier aufgewachsen bin und in den 60ern geboren wurde. Mein Vater ist genauso intelligent, der musste mit 14 dann die Volksschule verlassen und Maurer lernen. 1949. Vieles davon ist nicht unser Verdienst. Wir schreiben uns das gern auf die Fahnen. Wir hätten das alles erreicht und dann vergessen wir Gott, weil wir ihn nicht mehr nötig haben. Oder zumindest das meinen. Wie man sieht, ein kleines Virus und die Welt, wie wir sie kennen, ändert sich frappierend. Vielleicht brauchen wir ihn ein bisschen mehr, als uns lieb ist. Damit ihr Gott nicht vergesst. Einer der weiteren Schlüssel dafür, Gott näher zu kommen und sein Gehirn mit dem zu füllen, was tatsächlich wirklich wichtig ist. Und damit kommen wir schon zum Abendmahl. Denn ich sehe es euch an, der CO2-Wert in eurem Blut ist hoch. Es geht um Jesus. Auch Jesus kannte das Gefühl, überwältigt zu sein. Wir alle kennen es und häufig, wenn wir überwältigt sind, wenn es uns einfach zu viel wird, reagieren wir lieblos, wir reagieren gestresst, kümmern uns nur noch um uns selbst, die anderen sind uns dann plötzlich egal. Und das trennt uns voneinander. Das trennt uns auch von Gott. Es baut eine Mauer zwischen Gott und uns. Und Jesus hat all diese Sachen mit durchmachen müssen. Unglaublich viel Schmerz, unglaublich viel Stress, unglaublich viel Enttäuschung. Immer wieder. Zeitdruck, Kopfschmerzen, alles, was man so an unangenehmen Erfahrungen im Leben macht. Und Jesus ist dann für uns gestorben. Jesus ist auf diese Erde gekommen, um das alles mitzumachen und für uns zu sterben, damit wir eine Beziehung zu Gott haben können. Es gibt eine tolle Stelle dazu in Hebräer 4. Hebräer 4, ab Vers, hier 14. Oder wir nehmen 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mit uns leiden und unsere Schwachheit, sondern der versucht wurde in allem, wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten, mit Zuversicht, zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Jesus hat den Stress, den wir mitmachen, auch mitgemacht. Jesus hat den Druck, den wir hatten, auch mitgemacht. Und er ist für uns gestorben, damit wir mit Zuversicht auf Gott zugehen können, dass wir wissen können, wir haben einen Platz im Himmel. Es gibt eine Herrlichkeit, es gibt eine Ewigkeit, wo wir mal hinkommen, weil Jesus für uns gestorben ist. Wenn wir jetzt Brot und Wein zu uns nehmen, es liegt auf euren Plätzen, es geht nicht durch die Reihen. Wenn wir Brot und Wein zu uns nehmen, lasst uns dran denken, was Jesus für uns getan hat. Und lasst uns daran denken, dass das unsere Chance ist, etwas zu finden, was es tatsächlich wert ist, dass es uns ständig durch den Kopf geht. Viel mehr als irgendwelche Alltagskleinigkeiten. Lasst uns beten. Jesus, wir danken dir, dass du für uns gekommen bist, dass du für uns gestorben bist. Wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, damit wir lernen können, wie wir richtig leben können. Damit wir lernen können, was wirklich wichtig ist und was wirklich zählt. Damit es uns beschäftigt, weil wir ständig drin forschen und drüber nachdenken. Wir danken dir, dass du gestorben bist. Wir danken dir, dass wir einen Weg zum Himmel gefunden haben durch dich. Und wir beten für alles im Namen Jesu. Amen.